Vor einigen Monaten habe ich begonnen, über das Thema Eschatologie zu lehren. Eschatologie ist die Lehre der letzten Dinge, also das Thema Endzeit. Dazu gehören aber auch Dinge wie der Tod, die Auferstehung, das jüngste Gericht, die Hölle. Und meine letzte Lehrstunde, die ich vor einigen Monaten hielt, die habe ich auch über die Hölle gehalten. Vielleicht erinnert ihr euch? Das ist schon ein bisschen her, aber im Nachhinein habe ich eine sehr, sehr gute Frage per E-Mail zugesandt bekommen. Und diese Frage, die finde ich so gut, dass ich sie gerne noch einmal beantworten möchte über das Thema der Hölle, ganz kurz. Und dann möchte ich fortschreiten in dem Thema Eschatologie, Endzeit. Also ich möchte heute gerne noch mal eine Frage zum Thema Hölle kurz beantworten. Und das war die Frage, die ich bekommen habe, die lautet: Zeigen die Menschen in der Hölle eigentlich Reue? Also das heißt, aufgrund dessen, dass sie nun mal leiden, werden sie irgendwann zu Buße kommen, werden sie ihre Sünden erkennen, ihre Schuld erkennen und dann Gnade suchen bei Gott oder vielleicht Vergebung. Würden sie sich gerne Gott wieder zuwenden vielleicht in der Hölle? Das ist eine gute Frage, finde ich. Und ich möchte die gerne kurz darum beantworten. Ich denke, dass die Bibel lehrt, dass Menschen zwar über ihren schrecklichen Zustand trauern werden, ohne aber jemals Gott wohlgefällige Reue zu zeigen. Sie leiden sozusagen mit erhobener, geballter Faust gen Himmel und lästern den Herrn. Das heißt, sie werden sich in alle Ewigkeit weiter gegen den Herrn auflehnen, keine Buße tun und darum wird auch ihre Strafe niemals aufhören. Das heißt, sie bleiben in alle Ewigkeit durch und durch Sünder. Die werden nicht einfach geheiligt durch das Feuer, sondern sie bekehren sich weiterhin nicht zu dem Herrn. Sie bleiben ewig hasserfüllte, sündige Rebellen gegenüber Gott. Und ich möchte euch kurz drei Beispiele geben, wo die Schrift andeutet, dass die Menschen weiter in ihrer Unbußfertigkeit verharren werden, statt Reue zu zeigen und Gott die Ehre zu geben. Drei Beispiele in der Schrift, wo wir das erkennen können. Das erste Beispiel, das ich anführen möchte, ist die Erzählung von Jesus über den reichen Mann und den armen Lazarus. Das finden wir in Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Also die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Ich lese die Geschichte jetzt mal nicht vor. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Da ist dieser arme Lazarus, der stirbt an der Türschwelle dieses reichen Mannes, der sich eben nicht um Lazarus gekümmert hat. Ja? Im Jenseits sehen sich dann diese beiden Menschen, getrennt durch eine große Kluft, eine unüberwindbare Kluft. Die Kluft, die trennt Himmel und Hölle sozusagen. Und wir erfahren dort, dieser reiche Mann, der ist quasi im Bereich der Hölle und der Lazarus, der ist im Bereich des Paradieses. Und wir erfahren, der reiche Mann, der leidet Pein in Flammen. Aber dieser Mann zeigt keine Gott wohlgefällige Einsicht und Buße. Es war ja gerade die große Sünde des Reichen, dass er Lazarus wie Dreck behandelt hat. Er hat ihn an der Schwelle seines Tores verenden lassen. Ja? Und man achte jetzt einmal in dem Text darauf, wie der reiche Mann im Jenseits mit Lazarus umgeht. Eigentlich, wenn er Lazarus sieht, hätte er voller Reue sprechen müssen: Lazarus, bitte vergib mir meine Bosheit. Das, was ich getan habe, war Schuld und ich verdiene diese Strafe. Doch was tut der reiche Mann stattdessen? Achtet mal darauf. Er will, dass Lazarus sein Diener ist. Der Reiche, der will eine Erfrischung haben und er bittet nicht einmal Lazarus selbst darum. Ja, mit so einem Nobody spricht ja ein Reicher nicht. Er redet selbstverständlich zu Abraham, sozusagen den Chef des Paradieses, wenn man so will. Und bittet ihn, befiehl doch dem Lazarus, er redet nicht mit Lazarus selbst, er redet mit Abraham, befiehl doch dem Lazarus, dass er kommt und mir eine Abkühlung verschafft. Wie ein Butler. Wir sehen hier Er ist nicht zerbrochen über seine Sünde. Er hat nicht ein Fünkchen von Einsicht. Er ist immer noch dasselbe selbstverliebte, arrogante Scheusal, das er war, das er auf der Erde war. Das Feuer, was ihn da quält, das heiligt ihn nicht. Keine Buße, nichts als Selbstmitleid bei ihm. Ja? Das zweite Beispiel in der Heiligen Schrift ist das Knirschen mit den Zähnen. Das finden wir in Matthäus Kapitel 13, die Verse 41 bis 42. Das Knirschen mit den Zähnen. Da sagt Jesus, Matthäus 13, Vers 41 bis 42, da heißt es, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Immer wieder, wenn Christus auch über diese Hölle spricht, dann spricht er von Zähneknirschen, ganz oft. Das Zähneknirschen finden wir an diversen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im Psalm 35, Psalm 37, Klagelieder 2 oder Apostelgeschichte 7. Und wenn wir diese Stellen lesen, dann stellen wir fest, Zähneknirschen ist in der Bibel ein Ausdruck der hasserfüllten Gesinnung der Sünder gegenüber den Gerechten. So heißt es zum Beispiel im Psalm 112, Vers 10, der Gottlose wird es sehen und sich ärgern, mit seinen Zähnen knirschen und vergehen. Okay, hier ist es ein Ausdruck von Ärger, darum ist auch bei den Juden das Zähneknirschen sprichwörtlich, steht es für Gottlosigkeit bei den Juden. Luther und andere übersetzen dieses Zähneknirschen eher mit Zähneklappern, sodass der Eindruck erweckt wird, es hätte hier etwas primär mit Angst zu tun. Doch wenn Jesus über Zähneklappern spricht in der Hölle, ja, ist das nicht in erster Linie ein Ausdruck von Angst, sondern vielmehr von der verbissenen Wut der Verdammten, dass sie in der Hölle sind und Gott gegenüber. Ja, von der verbissenen Wut Gott gegenüber. Die Übersetzung Zähneknirschen, also wie die Schlachter oder die Elberfelder das übersetzt, ist darum weitaus besser. Hier zeigt sich, in welcher Haltung die Menschen in der Hölle leiden werden. Mit Zähneknirschen, mit verbissenem Hass Gott gegenüber. Das dritte und letzte Beispiel, das ich anführen möchte, finden wir in Offenbarung Kapitel 16. Hier haben wir Beispiele von Lästerung trotz Leiden. Offenbarung Kapitel 16. Und dieses Kapitel 16, so die Verse 7 bis 21, ist ein ganz interessanter Abschnitt, denn hier lässt dieser Text uns erahnen, welche Reaktion die Gottlosen auf Gottes gerechtes Gericht zeigen werden. Offenbarung Kapitel 16. Man kann auch Offenbarung Kapitel 9 lesen, da stehen auch ähnliche Dinge, aber ich lese mal ein paar Verse aus Kapitel 16 vor. Offenbarung Kapitel 16, Vers 9. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Vers 11. Sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Vers 21. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus den Himmeln auf die Menschen herab und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Wir sehen hier, dass die Gottlosen trotz großem Leiden nicht Buße tun und Gott die Ehre geben, sondern stattdessen das Gegenteil tun. Nämlich Gott dafür lästern, dass er sie so quält. Das waren jetzt nur drei Beispiele, wir können uns sicherlich noch andere anschauen, aber ich denke, als Fazit können wir sagen, wir finden keine Stelle in der Heiligen Schrift, wo angedeutet wird, dass Menschen in der Hölle gerne Buße tun möchten. Den den Herrn von Herzen suchen und Vergebung ihrer Schuld suchen. Aber es lassen sich doch einige Hinweise finden, die uns darauf hinweisen, dass die Gottlosen weiterhin gottlos handeln werden in der Hölle. Und voller Wut und Zorn Gott gegenüber sind. Darüber hinaus, ihr Lieben, müssen wir uns darüber gewahr sein, dass Buße immer von Gott auch gewährt sein muss und von Gott geschenkt sein muss. Wir finden das zum Beispiel in Apostelgeschichte 11, Vers 18, 2. Timotheus 2, Vers 25. In Römer 2, Vers 4 heißt es, merkst du nicht, dass die Güte Gottes dich zu Buße leitet? Aber die Güte Gottes wird in der Hölle nicht mehr zu finden sein. In der Hölle wird es keinen Raum zu Buße geben und Gott wird keine Buße gewähren. Dieses Leben hier auf der Erde ist Gottes Raum zu Buße. 2. Petrus 3, Vers 9 oder Apostelgeschichte 17, Vers 30. Darüber hinaus gibt es keine Hoffnung. Wer jetzt nicht hier auf der Erde Buße tut, wird umkommen. Es gibt keine zweite Chance. Lukas 13, Vers 3, 5. Ja? Habt ihr zu dieser Sache noch eine Frage? Weil dann würde ich sonst jetzt weitergehen zu dem eigentlichen Thema von heute. Das bedeutet natürlich, dass all diese Lehren wie Fegefeuer, entschlafenen Wesen, wo man für gewisse Leute, die verstorben sind, noch irgendwie was machen kann und so weiter, dass das gemäß der Heiligen Schrift nicht stimmt. Und dass wir die Menschen zur Buße hier auf Erden aufrufen müssen. Wer hier nicht Buße tut, wird das in alle Ewigkeit nicht tun. Ja? Dann möchte ich hier das Thema Hölle abschließen und möchte beginnen, über etwas anderes zu sprechen, nämlich, wie sieht die biblische Lehre von der Endzeit aus? Das heißt, was erwartet uns eigentlich? Was kommt auf diese Welt zu? Darüber möchte ich jetzt sprechen. Und wohl auch noch die nächste Lehrstunde, am nächsten Sonntag, werde ich darüber sprechen. Vielleicht auch noch eine weitere, mal schauen. Was erwartet uns? Was kommt auf die Welt zu? Darüber könnte man sehr, sehr viel sagen. Und es gibt auch sehr, sehr viel Irrtum darüber. Sehr viel Konfuses, sehr viel, was durcheinander gebracht wird. Gerade in Bezug auf das Thema Endzeit, denn das Thema Endzeit ist doch das Lieblingsthema von so manchen Schwätzern. Und sie haben oft nichts Besseres zu tun, als jede Menge Blödsinn darüber zu verbreiten, besonders im Internet. Ja? Deswegen gibt es so viel Chaos, was dieses Thema anbelangt. Und zudem, dass es so viel Durcheinander gibt von jedem, der meint, ein Gelehrter zu sein und seinen Senf dazugeben zu müssen, ist es auch noch so, dass das Thema an sich dadurch schwer ist, dass es sehr viele Ansichten gibt, auch unter den bibeltreuen Christen. Ja, wir hören von verschiedenen Modellen, Postmillennialismus, Amillennialismus und so weiter, so Dispensationalismus, verschiedene Modelle, die erstmal ganz kompliziert klingen und wenn man sich so versucht, damit zu beschäftigen, kann man schnell verwirrt werden. Aber, ihr Lieben, Verwirrung über das Thema Endzeit ist eigentlich nichts Neues. Das gab es schon immer, also in der Gemeinde Jesu sogar. Und eine Gemeinde, die wir kennen aus der Heiligen Schrift, hatte besonders mit diesem Thema zu kämpfen, mit dem Thema Endzeit. Da gab es einige Verwirrungen in der Gemeinde über dieses Thema. Und das ist die Gemeinde zu Thessalonich. Paulus predigte einige Wochen in Thessalonich auf einer Missionsreise. Dann kamen Menschen zum Glauben. Aber Paulus hatte nicht die Zeit, viel mehr in dieser Gemeinde zu predigen oder zu legen, als die Grundlagen des Glaubens, und Verfolgung brach aus und Paulus musste gehen. Er musste Thessalonich verlassen. Er wollte so schnell wie möglich zurück, aber er wurde immer wieder aufgehalten. Er musste fliehen. So dass Paulus sich bewusst war, in der Gemeinde selbst gibt es noch einen gewissen Mangel. Über bestimmte Themen konnte ich noch nicht so ausführlich sprechen. Darum sagt er im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 9. Da sagt er, ich lese mal ab Vers 10. Wobei wir Nacht und Tag auf Innigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Paulus weiß, da mangelt noch was an ihrem Glauben. Er müsste noch über gewisse Dinge lehren. Und darum greift er auch zur Feder und schreibt den Thessalonichern einen Brief, sogar zwei Briefe. Und zeitlich gesehen ist der erste Thessalonicher Brief tatsächlich auch der erste Brief, der uns in der Heiligen Schrift von Paulus überliefert wurde, zeitlich gesehen, wahrscheinlich so um 50 nach Christus geschrieben. Und Paulus schreibt diese Briefe nicht nur, um die Thessalonicher zu ermutigen inmitten der Verfolgung, denn auch sie erlebten Bedrängnis. Nein, er schreibt diese Briefe auch, um gewisse Glaubensfragen zu beantworten. Denn die Thessalonicher, die waren verwirrt über gewisse Endzeitfragen. Denn sie wussten ja von Paulus, Jesus kommt wieder. Nun erlebten die Thessalonicher aber, dass einige Geschwister verstarben. Und die Gemeinde fragte sich dann, ja, und was passiert jetzt mit denen, wenn Jesus wiederkommt? Sind die dann gar nicht dabei? Also Jesus kommt doch wieder, um uns abzuholen, aber die sind verstorben. Sie waren verunsichert. Und was nun? Paulus schreibt den ersten Brief, den zweiten Brief, um gewisse Missverständnisse oder Unwissenheit bezüglich von Endzeitfragen zu beseitigen. Und darum spricht Paulus wie in keinen anderen Briefen so viel über Endzeit. Thessalonicher Briefe sind so etwas wie eine Schatztruhe der Eschatologie, der Endzeitlehren. Hier finden wir reichlich Informationen über das, was auf uns zukommt. Paulus spricht hier über die Ankunft Jesu Christi, den Antichristen, die Entrückung, die Auferstehung, das Zorngericht, die neue Welt und über andere Dinge. Er spricht ja auch viel darüber, wie Christen leben sollten in der letzten Zeit. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Paulus schreibt hier einen Brief, und zwar ohne viele Bilder und irgendwelchen Rätseln. Er sagt einfach klipp und klar für jedermann verständlich, was auf uns zukommt und was uns erwartet. Darum denke ich, dass wir zunächst damit beginnen sollten, diese beiden Thessalonicher Briefe einmal auf das Thema Endzeit hin zu studieren. Und darum schauen wir uns heute einmal 10 Wahrheiten über die Endzeit an, die wir im ersten Thessalonicher Brief lernen können. Und mal sehen, wie wir es mit der Zeit hinbekommen, dann 10 Wahrheiten aus dem zweiten Thessalonicher Brief über das Thema Endzeit. Beginnen wir also mit dem ersten Brief. Und beim ersten Brief ist interessant, wenn man mal darauf achtet, ist zumeist so, dass am Ende des Kapitels das Thema Endzeit beginnt. Immer am Ende des Kapitels geht es um Endzeit. Die erste Wahrheit, die wir über das Thema Endzeit lernen können, hier im Thessalonicher Brief ist, es kommt der Zorn Gottes über diese Welt und nur Christus kann uns davor retten. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Paulus schreibt, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Das Erste, was wir lernen können. Was kommt auf diese Welt zu? Was erwartet uns in der Zukunft? Was erwartet diese Welt? Der Zorn Gottes. Und zwar der Zorn Gottes über alle Menschen, die sich nicht bekehrt haben zu dem einen wahren lebendigen Gott, die nicht an Jesus Christus glauben. Denn Jesus ist derjenige, der rettet vor dem kommenden Zorn Gottes. Er ist der Einzige, der uns zu retten vermag vor dem Zorn, der ausgegossen wird über die ganze Welt. Was kommt auf diese Welt zu? Der Zorn Gottes. Zweite, was wir lernen können, Jesus kommt wieder aus den Himmeln und für die Christen ist dies ein Tag der Freude. In 1. Thessalonicher 2, Vers 19 sagt Paulus, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, nicht auch ihr, vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Paulus freut sich scheinbar auf den Tag der Wiederkunft Jesu und es gibt noch viele andere Stellen im Neuen Testament, die besagen, ja, dieser Tag der Wiederkunft Jesu Christi wird ein Tag des Zornes Gottes sein über alle Ungläubigen, aber jeder Gläubige, jeder Christ kann sich freuen Jubel über den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Es ist ein Tag, ein herrlicher Tag der Freude für jeden, der Jesus erwartet. Und darüber werden wir später noch mehr hören. Die dritte Wahrheit ist, Jesus kommt mit allen seinen Heiligen, um der Gemeinde zu begegnen und dann alle Heiligen miteinander zu vereinen. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir gegenüber euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Mit den Heiligen meint Paulus einmal die Engel, das erwähnt er später noch einmal. Aber er meint auch die verstorbenen Christen, das erfahren wir, dass auch sie dann mit allen, die jetzt noch leben, wenn er wiederkommt, die glauben, sie alle werden vereint werden. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er mit seinen heiligen Engeln und auch mit den verstorbenen Christen. Das heißt, er vereint hier das Diesseits und das Jenseits, alle Heiligen zusammen, wenn er wiederkommt. Das vierte ist, wenn Jesus wiederkommt, werden die verstorbenen Christen auferstehen. Und sie werden bei Jesus sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also hier beantwortet Paulus diese dringliche Frage der Thessalonicher. Einige Geschwister sind verstorben und nun hat man Angst, werden die nicht dabei sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Werden die das nicht erleben? Und Paulus beruhigt sie. Er sagt, nein, die werden auferstehen. Die werden leben mit uns zusammen und wir alle werden bei dem Herrn sein. Und das ist dieses Trostwort, das Paulus weitergibt. Das fünfte ist, die Wiederkunft Jesu wird öffentlich und hörbar, wahrnehmbar, sogar sichtbar sein. Wir lesen dann in Vers 16, weiter also immer noch in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ja, Jesus kommt plötzlich, aber er wird mit einem lauten Schall kommen. Paulus nennt das auch die letzte Trompete, das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die letzte Posaune. Jesus, wenn er wiederkommt, wird er klar wahrnehmbar für die Menschen wiederkommen. Hier hören wir, es wird Schall geben, also Krach, es wird laut sein. In der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7, da heißt es sogar, dass er sichtbar wiederkommen wird. Siehe, er kommt in den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Aber es wird beides sein, sichtbar sowohl hörbar. Jesus sagt das in Matthäus Kapitel 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, okay, etwas zu sehen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und so weiter. Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Die Wiederkunft Jesu wird also nicht geheim sein. Sondern die Leute werden das mitbekommen. Es wird eine laute, wahrnehmbare, sogar sichtbare, dramatische Aktion werden, die ganze Welt mitbekommt. Das sechste ist, wenn Jesus wiederkommt, dann damit alle Gläubigen alle Zeit bei ihm sind. Also wir lesen das in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und das Vergleich mit anderen Stellen erfahren wir im 1. Korintherbrief Kapitel 15, dass die Toten auferstehen werden und auch ein Auferstehungsleib bekommen. Und die, die noch anwesend sind, die noch leben, auch sie werden verwandelt. Das heißt, sie werden ein Auferstehungsleib bekommen, der unsterblich, herrlich, vollkommen, das heißt passend ist für das ewige Reich Gottes. An einer anderen Stelle erfahren wir, dass die Engel es sein werden, die uns dann tragen werden, entrücken werden, tragen werden, hin zu Jesus Christus und zu allen Heiligen, um in Ewigkeit mit ihm vereint zu sein. Wenn Jesus wiederkommt, dann also, um uns ewig zu ihm zu holen. Dass wir alle Zeit bei ihm sind. Das ist ja auch das, was er in Johannes Kapitel 14 lehrt. Er sagt ja da ab Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wenn Jesus wiederkommt, dann um all die Seinen zu holen, damit sie da sind, wo er ist. Tröstet einander mit diesen Worten. Siebtens. Wann Jesus wiederkommt, weiß man nicht. Es wird plötzlich und unerwartet sein. Die Menschen auf der Erde, die werden sich sicher fühlen, doch dann plötzlich kommt das Verderben über sie. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Okay, das hat er ihnen ganz deutlich gelehrt, als er da war. Und dann sagt er weiter ab Vers 3, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ja, die Menschen denken, Frieden und Sicherheit, uns geht es gut. Und dann, wenn sie es am wenigsten erwarten, dann geht es los. Jesus kommt wieder. Das sagt Jesus auch in Matthäus Kapitel 24, ab Vers 37, da sagt er, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten, verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und sie alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das Achte ist, die Christen werden das kommende Zorngericht Gottes nicht erfahren, sondern sie sind dazu bestimmt, das ewige Heil zu ererben. Weil das so ist, sollen sie auch nicht so leben wie die Welt. Wir lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes, Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nur nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Ja, der Zorn kommt über diese Welt, aber das Zorngericht ist nicht für die Christen da. Christen können Hoffnung haben auf das Heil, denn dazu sind sie bestimmt und nicht für den Zorn Gottes. Und weil das so ist, sollen wir auch nicht leben wie die Gottlosen, sondern ein heiliges Leben führen. Neuntens, Gott wird Christen in seiner Treue bewahren bis und für die Ankunft Jesu Christi. Vers 23 dann. Also in 1. Thessalonicher Kapitel 5 immer noch. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt hört einmal, Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Gott wird die Christen bewahren. Bis und bei der Ankunft Jesu Christi. Gott wird es tun. Er ist treu, der uns berufen hat. Er wird es auch schenken. Gott ist treu. Das zehnte und letzte aus dem 1. Thessalonicher Brief dann. Christen erwartet aber Bedrängnis, bis Jesus Christus wiederkommt. Ist ein wichtiger Punkt. Christen sind nicht bestimmt für den Zorn Gottes. Christen sind aber bestimmt für den Zorn der Menschen. Auf die Christen wartet große Bedrängnis. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Okay, die Thessalonicher erleben schon Bedrängnis. Kapitel 3, Vers 3. Dass niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn es hört einmal, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Okay, wir sind nicht bestimmt für den Zorn Gottes, aber wir sind bestimmt für Bedrängnisse, die durch Verfolgungen, durch Anfeindungen auf uns zukommen. Paulus erlebt das auch, 1. Thessalonicher 3, Vers 7. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei aller unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Paulus erlebt auch diese Bedrängnis. Jetzt können wir schon mal ein bisschen vorausschauen, dann im 2. Thessalonicher Brief. Da wird uns nämlich das Gleiche gelehrt, im Kapitel 1. Da heißt es ab Vers 4, wir selbst rühmen uns, euer in den Gemeinden Gottes, wegen eures Ausharrens und Glaubens in aller euren Verfolgungen, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Okay, die Thessalonicher erleben auch weiterhin, selbst als er noch den zweiten Brief schreibt, diese Bedrängnisse. Und jetzt schreibt Paulus, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss ist bei Gott Gerechtes, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Was Paulus sagt ist, also Jesus, wenn er wiederkommt, dann wird er den Christen Ruhe verschaffen und er wird die Bedränger richten. Aber das bedeutet auch, bis Jesus Christus kommt, wird die Gemeinde bedrängt werden. Erst wenn Jesus Christus wiederkommt, wird es vorbei sein mit der Verfolgung und mit der Bedrängnis. Erst bei der Wiederkunft Jesu Christi wird es Ruhe geben und das endgültige Gericht über die Bedränger wird kommen. Kommen wir jetzt zum 2. Thessalonicher Brief. Das Erste, was wir hier lernen können, ist, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er die Verfolger und die Ungläubigen mit ewigem Verderben und Feuer strafen. Ich habe ja das gerade vorgelesen, dass Paulus sagt, dass die Bedränger bestraft werden. Und ich lese mal ein bisschen weiter. Also die Bedränger werden bestraft und dann ab Vers 8 in flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchten. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Überall wird im Neuen Testament bestätigt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er mit Feuer kommen. Er wird die Welt, so wie wir sie kennen, vernichten in Feuer. Und er wird alle Feinde Gottes vernichten. Petrus sagt das auch in seinem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 6. Da redet er über die Flut und sagt, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Dann sagt er ab Vers 7, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, also seine Ankunft, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Hier haben wir wieder dieses laute Wahrnehmbare. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Jetzt hört einmal, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Auf was wartet der Apostel Petrus? Auf ein 1000-jähriges Reich? Also was sagt er, was ist seine Hoffnung, die auf ihn zukommt? Er erwartet einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er weiß, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Tag des Herrn gekommen ist, dann wird alles in Feuer aufgehen und dann wird alles neu gemacht. Wir haben es ja auch gelesen in Matthäus Kapitel 13, wo es heißt, ab Vers 40, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung der Zeit, des Zeitalters sein. Also wenn diese Zeit vorbei ist und das neue Zeitalter anbricht, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Was passiert, wenn Jesus Christus wiederkommt? Er kommt mit Feuer für die, die nicht glauben. Feuer für die Ungläubigen und Verherrlichung für die Gläubigen. Das führt uns zur zweiten Wahrheit aus dem 2. Thessalonicher Brief. Alle Gläubigen werden hingegen verherrlicht und Christus wird in ihnen bewundert werden. Also wir haben das ja schon im 1. Thessalonicher Brief gelesen, ja, dass wir verherrlicht werden, ja, und dass Christus in uns bewundert wird und auch das 2. Thessalonicher Brief lehrt das deutlich. Auch wenn Jesus Christus sagt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters, wer Ohren hat, der höre. Im Thessalonicher Brief lesen wir, wenn er kommt, um an jenen Tagen in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Kapitel 1, Vers 10. Die Wiederkunft Jesu Christi wird ein herrlicher Tag der Freude sein für jeden Christen, weil wir dann verherrlicht werden. Jesus wird in uns bewundert werden. Ist ein Tag, auf den wir uns freuen können, obwohl es ein Tag des Gerichtes ist über die ganze Welt. Das dritte ist, über die Wiederkunft Jesu Christi gibt es viele gefährliche Verführungen, die Christen verwirren. Diese Verwirrungen, die stammen aber nicht aus Gottes Wort. Paulus sagt dann im Kapitel 2, Vers 1, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, also hier hören wir auch wieder, was ist die Ankunft Jesu Christi? Es ist die Vereinigung mit ihm. Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und auch nicht erschrecken lasst. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Hört ihr das? Manche haben da schon gelehrt, dass der Tag des Herrn schon da sei. Paulus meint nicht, damit das einige gelehrt haben, dass Jesus schon längst wiedergekommen ist. Darum geht es nicht. Vom Griechischen her ist auch eher klar, es geht darum, dass der Tag des Herrn schon da ist, im Sinne von, er ist unmittelbar da. Jesus kommt in den nächsten wenigen Tagen, er ist jetzt schon gleich da. Und wozu führte das bei den Thessalonichern? Es ist auffällig, wenn man die Thessalonicher Briefe liest, dass immer wieder das Thema Unordentlichkeit aufkommt. Wir lesen im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Dann in 2. Thessalonicher, Kapitel 3, ab Vers 6, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Dann Vers 11, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandelt, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solche aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und dann Vers 14, wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, dem bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde, und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Wir haben einige Hinweise, dass doch einige Thessalonicher aufgehört haben zu arbeiten. Und diese Briefe lassen uns ahnen, dass manche davon ausgingen, dass Jesus so unmittelbar da ist, dass sie überhaupt nicht mehr ihrem Alltag, das heißt ihrer Arbeit, nachgehen müssen und alles vernachlässigen können. Paulus sagt, das ist falsch. Und Paulus macht deutlich, dass es eine Verführung ist, so zu denken. Er sagt, man soll sich nicht durch Geist, noch durch Wort, noch durch einen Brief, als sei er von den Aposteln, verunsichern lassen. Dem Satan, dem Verführer, dem liegt was daran, uns durch irgendwelche Worte, durch irgendeinem Geist, durch irgendetwas Verführerisches, uns dazu zu bringen, dass wir falsch über die Endzeit denken und darum auch falsch handeln. Paulus sagt, lasst euch nicht so schnell erschüttern in eurem Sinn. Lasst euch auf keine Weise irgendwie verführen. Der Satan versucht Menschen seit jeher durch einen Endzeitwahn zu verführen. Ich könnte jetzt stundenlang referieren, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Wie viele Weltuntergangssekten gab es denn über die Jahrtausende? Schon kurz nach der Zeit der Apostel sind Leute aufgetreten, die gesagt haben, Jesus kommt jetzt wieder. Haben sich irgendwo in der Wüste versammelt und so weiter. Die Zeugen Jehovas sind durch falsche Endzeitlehren entstanden. Verführung des Satans. Die Mormonenkirche, Kirche Jesu Christi, die Heiligen der letzten Tage. Ich könnte viele Beispiele nennen von Endzeitverführungen. Darum ist das Erste, als die Jünger Jesus fragen, ja aber wir lesen das in Matthäus Kapitel 24, da ist es ab Vers 3, da sagen sie, ja sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und das Erste, was Jesus antwortet, ist, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist das Erste, was er ihnen sagt. Seht zu, dass euch niemand verführe. Nummer 1, es wird viele Verführungen geben. Achtet darauf, dass euch niemand durcheinander bringt durch irgendwelche Worte, die aber überhaupt gar nicht von den Aposteln stammen. Viele Irrlehren sind entstanden durch irgendwelche Worte, die irgendwelche Leute meinen, empfangen zu haben. Dazu gehört übrigens auch der Dispensationalismus, aber darüber rede ich gerne ein anderes Mal. Viertens, bevor Jesus wiederkommt, muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der sich als Gott anbeten lässt. 2. Thessalonicher, Kapitel 3. Vers 3. Denn dieser Tag, jetzt hört euch das gut an. Natürlich erwartet Paulus, dass Jesus Christus wiederkommt. Aber scheinbar weiß Paulus und hat sich das zu Herzen genommen, was Jesus Christus auch an mehreren Stellen angedeutet hat, dass es noch einige Zeit dauern könnte. Und jetzt hört einmal, was er sagt. Denn dieser Tag, nämlich dass Jesus Christus wiederkommt, kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Hier erfahren wir, er hat über Endzeit geredet. Er hat sie gelehrt. Aber manches ist noch nicht so richtig durchgedrungen bei ihm. Paulus sagt, ihr werdet schon merken, wenn die Wiederkunft Jesu Christi da ist. Wenn sie kommt. Für die Ungläubigen kommt die Wiederkunft Jesu Christi überraschend, aber ihr solltet bereit, wachsam sein. Es müssen bestimmte Zeichen vorausgehen, bevor Jesus Christus wiederkommt. Das lesen wir an mehreren Stellen in der Bibel und wir lesen von diesem besonderen Zeichen, nämlich dass ein Mann kommt, der in besonderer Weise durch den Satan gebraucht wird, um Verführung zu bringen auf diese Welt. Wir lesen davon zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, ist also eine allgemeine Lehre unter den Gemeinden gewesen, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass die letzte Stunde ist. Der Antichrist ist schon aktiv. Es gibt diesen einen Antichristen, der kommt, aber es sind schon viele Antichristen aufgetreten. Kapitel 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Johannes weiß, also dieser Geist des Antichristen, der ist schon da, wirkt schon, bringt schon viele Verführer, aber er kommt noch. Irgendetwas kommt da noch. 2. Johannes, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer, der Antichrist. Es gibt einen Antichristen, einen Geist des Antichristen, aber er befähigt viele Antichristen. Und dennoch soll einer kommen. Wir lesen das ja in Matthäus Kapitel 24, wie Jesus davor warnt, dass viele Verführer kommen werden. Ab Vers 21, Matthäus Kapitel 24, ab Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Auch um der Auserwählten willen, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn es möglich wäre, also wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wenn also jemand behauptet, Jesus Christus sei schon gekommen, man müsse hier oder dorthin gehen, dann passt das nicht zu der biblischen Endzeitlehre. Denn wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird man das sehen. Ja? Es gibt viele Verführer und hinter all diesen Verführern steht der eine Geist des Antichristen. Aber am Ende der Tage, und Johannes lehrt uns und die gesamte Bibel lehrt uns, wir sind in der Endzeit. Die Endzeit ist angebrochen, seitdem Jesus Christus gekommen ist. Seitdem leben wir in der Endzeit. Wir könnten viele Bibelstellen uns jetzt anschauen, die das bestätigen. Vielleicht machen wir das nächstes Mal. Und in der Endzeit, in der wir leben, wirkt der Antichrist durch viele Verführer, aber es kommt der Tag, sagt Paulus, wo ein Individuum, hinter dem sicherlich ein antichristliches System stehen wird, keine Frage, aber es wird eine Hauptperson geben, ein gefälschter Christus. Satan versucht hier Gott, dem Vater, nachzuäffen, indem er seinen Sohn sendet. Und dieser Mann wird Gott lästern, wird Menschen verführen, wird sich in den Tempel setzen und wahrscheinlich meint es, er wird in der Gemeinde sein. Er setzt sich auf den Thron in die Gemeinde und lässt sich verehren. Das wird der Höhepunkt sein von einem Abfall von Gott. Die Kirchen, die Gemeinden werden gesetzloser abfallen. Wer genau es sein wird, dieser Antichrist, wissen wir nicht. Paulus redet hier von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Aber wir sollen unsere Augen aufhalten. Und manche sagen, nun, der Papst ist nicht der Antichrist. Kann sein, aber er sieht ihn zum Verwechseln ähnlich. Keiner hat sich bisher so an die Stelle von Jesus Christus auf den Thron in die Kirche Jesu Christi gesetzt und hat die Menschen falsche Lehren gelehrt wie der Papst und die katholische Kirche. Und niemand hat die Christen so verführt und so verfolgt wie die katholische Kirche und das Amt des Papstes. Manche sagen, die katholische Kirche war damals so schlecht, heute nicht mehr. Ich glaube, sie hat sich kein Stück verändert. Ich habe erst letztens ein YouTube-Video gesehen, wo der Kardinal, Erzbischof von Wien, befragt wurde. Da wurde ihm die Frage gestellt, wie kann man in den Himmel kommen? Seine Antwort lautete, die 10 Gebote zu halten und dann hat man ja gewisse Helfer von Gott, die einen helfen, in den Himmel zu kommen, nämlich die Heiligen und insbesondere Maria, die Mutter Gottes, die uns hilft. Kein einziges Wort von Jesus. Der Papst ist das Oberhaupt dieses Clubs, der sich Heiliger Vater nennen lässt und alles lästert, was die Heilige Schrift lehrt. Er ist auf jeden Fall ein Antichrist. Ob er der ist, der am Ende kommt, dieser eine Mann, der dann der Sohn des Satans ist, es ist ein Geheimnis, es bleibt ein Geheimnis, aber solange ich nicht jemanden sehe, der besser auf die Beschreibung des Antichristen passt, es ist das Amt des Papstes für mich. Bekenne ich so. Mag jemand anders sehen? Aber solange ich nicht jemanden finde, der dem Antichrist ähnlicher aussieht, es ist der Papst. Fünftens. Nehmen wir mal an, der Antichrist ist noch nicht aufgetreten. So wissen wir doch, dass diese böse Macht schon wirksam ist, auch bevor dieser Mann der Sünde erscheint. Aber er ist dann noch nicht öffentlich aufgetreten als ein Individuum. Er wird noch zurückgehalten, und das ist dieser Punkt. Er wird noch zurückgehalten durch eine Macht, sodass er noch nicht öffentlich auftreten kann. Das heißt, ja, er kann schon wirken, er tut schon ganz viele verführerische Dinge, aber er wird noch zurückgehalten, dass er so an die Öffentlichkeit treten kann als eine Person. Ich bin mir sicher, der Satan hat es schon mehrfach versucht in der Geschichte. Aber dass dieser letzte Mann, der zu dieser Zeit da sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass dieser letzte Mann auftritt, da lehrt Paulus uns deutlich, dass da noch etwas ist, was ihm zurückhält. 2. Thessalonicher 2, Abvers 6. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart ist es nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Dann wird der Gesetzlose offenbar werden. Der Antichrist wirkt schon, aber er wird noch zurückzuhalten, so in der Öffentlichkeit offenbar zu werden. Das lesen wir ja auch im ersten Johannesbrief, habe ich euch ja vorgelesen. Die Frage ist, was hält ihn denn noch zurück? Ich glaube, wir brauchen hier gar nicht viel rätseln. Ich denke, Paulus macht hier kein großes Geheimnis. Es ist deutlich, dass es eine von Gott verordnete Macht ist, die diesen Mann der Sünde noch zurückhält. Paulus sagt im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 8, für die, welche verloren gehen, also wird Gericht gesendet, und dann in Vers 11, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Macht des Irrwahns. Wisst ihr, der Satan, sein Sohn, der Antichrist, wie auch immer man ihn nennen will, der kann nichts tun gegen Gottes Ratschluss. Er kann nicht die Welt verführen, es sei denn, Gott lässt ihn das gewähren. Das heißt, Gott sendet die wirksame Kraft des Irrwahns. Habt ihr das gelesen? Der Antichrist kann so lange nicht öffentlich erscheinen, bis Gott ihn nicht lässt. Ich denke, es ist eindeutig, dass Gott es ist, der ihn zurückhält, und das mag Gott tun durch einen Engel, der den Satan noch zurückhält. Wir haben da einige Hinweise in der Schrift, dass das der Fall sein kann. Egal, was auch immer ihn zurückhält, deutlich ist, wie stark diese Verführung und die Macht dieses Antichristen auch sein mag, Gott verliert nicht die Kontrolle. Und er kann ihn so lange zurückhalten, wie es ihm gefällt. Es mag ein mächtiger Engel sein, der ihn den Weg versperrt, wie wir das im Buch Daniel zum Beispiel lesen oder in Offenbarung Kapitel 20. Da lesen wir ab Vers 7, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und dann wird er hinausgehen, die Nationen zu verführen. Es ist Gott, der sagt, jetzt kann er losgelassen werden. Und wir erfahren, es ist ein Engel, der ihn zurückhält. Wir erfahren in Offenbarung Kapitel 13, dass dem Satan, also den dieser verführerischen Kraft am Ende, Macht gegeben wird über die Stämme und die Völker und so weiter, auf dass alle Welt ihn anbetet. Gott ist nicht außer Kontrolle, was Endzeit angeht. Es ist immer letztendlich Gott, der etwas zurückhält oder etwas gewähren lässt. Darum denke ich, brauchen wir nicht darüber rätselraten, was damit gemeint ist. Das Sechste. Jesus wird den Gesetzlosen, diesen Antichrist, mit Leichtigkeit vernichten bei seiner Ankunft. Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Wie stark dieser Mann des Verderbens auch immer sein mag, wie viele ihn auch immer anbeten mögen und wie groß diese Verführung auch sein mag, wenn Jesus kommt, spricht er ein Wörtlein und besiegt ihn. So wie Luther sagt, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja, es ist keine Konkurrenz für Christus. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ihn vernichten. Er wird ihn beseitigen, vernichten. Im Gegensatz zu Christus ist dieser Sohn des Satans ein Schwächling. Nicht der Rede wert. Nichts im Vergleich zu diesem herrlichen und großen Sohn Gottes, der ihn mit dem Hauch seines Mundes besiegt. Glaubt niemals, wir als Christen müssen uns fürchten vor dem, was kommt. Es heißt in der Heiligen Schrift, der Böse tastet uns nicht an. Wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Es muss uns gelingen. Denn es streit für uns der rechte Mann. Herr Zebaoth, weißt du, wer der ist? Er ist Jesus Christ. Und dennoch dürfen wir diese verführerische Kraft, die kommt, nicht unterschätzen. Das Siebte ist, der Gesetzlose wird durch Satan, der hinter allem steht, hinter dieser Verführung, große, betrügerische Wunder tun. Seine Verführung wird groß sein, dass alle Welt ihn anbetet. Vers 9. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, also der Satan steht dahinter, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit. Seht ihr, diesen Mensch, der vom Satan bemächtigt ist, wird die Menschen in seinem Bann ziehen. Und er versucht hier wieder, Jesus nachzuäffen. Er ist der Affe Jesu Christi. Er äfft ihn nach mit allem, was er nur irgendwie kann. Und er versucht, Wunder zu tun, wie Jesus. Und der Satan verleiht ihm die Kraft dazu. Hier sehen wir, der Satan hat sehr wohl diese Kraft, betrügerische Zeichen und Wunder zu tun. Die ganze Erde wird darauf reinfallen und alle werden ihn anbeten. Achtens. Der Satan wird durch den Mann der Sünde alle verführen, und zwar die, die die Wahrheit oder die Wahrheit nicht annahmen, so dass sie gerettet werden, sondern Liebe zur Ungerechtigkeit hatten. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8. Für die, welche verloren gehen. Dafür, warum passiert all das? Warum kommt dieses Strafgericht? Warum kommt die Verführung? Dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Habt ihr das gehört? Sie werden einem falschen Evangelium glauben. Sie werden abfallen. Und es ist eine Strafe für sie. Und das führt uns zum 9. Punkt. Es ist die Strafe Gottes für sie, dass der Antichrist kommt und die große Verführung. Darum sendet Gott ihn, diesen Irrwahn, damit sie der Lüge glauben, und zwar damit sie bestraft werden. Letztendlich sehen wir, es ist Gott, der dahinter steht, nicht, er ist nicht der Verführer, er macht sich nicht teilhaftig der Sünde, aber er gibt ihnen das, was sie wollen. Sie wollen die Lüge, Sie wollen die Ungerechtigkeit und Gott sagt, dann gebe ich euch dahin. Ihr wollt falsche Lehrer, dann solltet ihr sie haben. Manche denken an Benny Hinn, Joel Austin, Joyce Meyer und alles mögliche an Irrlehrer und denken, ach, was für arme Leute, die Gemeinden sind dort voll, die Armen verführten und so weiter. Nein. Es ist andersherum in der Heiligen Schrift. Die Bibel lehrt deutlich, falsche Lehrer sind eine Strafe für die, die die Wahrheit nicht hören wollen. Ihr wolltet falsche Lehrer hören. Ihr kehrt euch ab von der Wahrheit. Darum folgt doch euren blinden Führern und ihr werdet gemeinsam in der Grube landen. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir können uns so viele Bibelstellen anschauen, wo das gelehrt wird, auch im Alten Testament. Wenn du dich von der Wahrheit abwendest und wenn du nur das hören willst, was dir in den Ohren kitzelt, wie Paulus sagt, dann wirst du dir selbst falsche Lehre aufbürden. Und letztendlich ist das das Gericht Gottes über dich. Denn du wolltest die Wahrheit nicht hören, dich nicht bekehren und es nicht annehmen. Und darum sendet Gott wirksame Mächte des Irrwahns, dass du der Lüge glaubst und in Ewigkeit verloren gehst. Das Zehnte ist, die von Gott Erwählten werden nicht verloren gehen, denn Gott hat sie zum Heil erwählt. 2. Thessalonicher 3, Vers 13. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch vom Anfang an erwählt hat, zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Nicht vor Bösen im Allgemeinen, sondern gerade vor dem Bösen wird er euch bewahren. Wisst ihr, ein Christ muss nicht auf seine eigene Stärke vertrauen in dieser Endzeit. Wenn es an uns läge, ihr Lieben, würden wir alle verführt werden. Jesus lehrt das in Matthäus Kapitel 24, Vers 22. Da sagt er, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Denn Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Aber Preis und Ehre und Dank sei Gott, dass das nicht möglich ist. Nicht, weil wir so starke Menschen sind, so wenig auf Verführung reinfallen, sondern weil der Herr uns bewahren wird. Alle, die der Herr erwählt hat, werden bewahrt vor dem Bösen. Müssen sich nicht fürchten vor der Stunde der Versuchung, die ganze Welt treffen wird. Fassen wir das zusammen. Paulus sagt es klar und deutlich, es ist einfach zu verstehen. Jesus kommt wieder. Und es müssen gewisse Dinge passieren, bevor Jesus wiederkommt. Die Gemeinde wird bedrängt werden, bis Jesus wiederkommt. Großer Unglaube wird sich breit machen. Viele werden abfallen von der Wahrheit. Und Gott sendet ihn die gerechte Strafe, nämlich, dass sie alle verführt werden, so wie sie es wollten und damit gemeinsam mit den Satan in das ewige Verderben gehen. Gott wird es gewähren, dass ein Mann des Satans auftreten wird, der große Zeichen und Wunder tut, sodass alle ihn anbeten. Die Erwählten aber werden bewahrt bleiben, sodass sie das Heil ererben und den Tag der Wiederkunft Jesu Christi als den Tag der Freude und der Herrlichkeit erfahren werden. Jesus wird plötzlich wiederkommen, aber für alle wahrnehmbar. Für die Ungläubigen wird es unerwartet sein. Für die Gläubigen aber wird dieser Tag sehnlichst erwartet werden. Alle Feinde, auch der Mann der Sünde, alle Ungläubigen werden mit dem Feuer ewig vernichtet werden, bestraft werden in der ewigen Hölle. Aber Gläubige werden auferstehen oder entrückt werden und verherrlicht. Und in alle Ewigkeit werden sie bei Jesus sein und Gemeinschaft mit ihm haben und untereinander. Kurzum, es wird extrem finster werden, bevor Jesus wiederkommt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann ist es vorbei, ihr Lieben. Dann ist die Ewigkeit angebrochen. Da gibt es kein Zwischending mehr. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das Ende der Welt. Dann ist das Ende jeder Bedrängnis, die wir erfahren. Und es ist das Ende der Feinde Gottes. Hier erkennen wir, Paulus kennt hier keine heimliche Wiederkunft Jesu Christi, um die Gemeinde zu entrücken und dann später wiederzukommen, ein zweites Mal, um dann ein tausendjähriges Reich aufzurichten. Paulus kennt ja auch kein goldenes Zeitalter vor der Wiederkunft Jesu Christi, sondern redet von einem klaren Abfall, bevor Jesus Christus wiederkommt. Jesus kommt an einem Tag, einmal. Es ist ein einmaliges, dramatisches, öffentlich mächtiges und herrliches Wiederkommen. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Und dafür haben wir jetzt nicht mehr die Zeit. Darüber rede ich dann ein anderes Mal.